Beginn eine kleine Frage. Haben mich akustisch alle gehört und verstanden, auch da so den letzten Reihen? Ja, gut, wenn es zu leise wird, einfach melden bitte. Ja, das ist dann nicht schön, wenn er dann ganz am Schluss sagt, hättest du ein bisschen lauter reden können, ich habe nichts gehört. Besser sagen, wenn ich es noch ändern kann. Ja? Weil ich manchmal leiser werde, aus Erfahrung sage ich das. Ja, dann freut mich das, dass wir jetzt schon mitten im Thema angekommen sind, schon mal meditiert haben. Jetzt schon zwei Schritte kennengelernt haben, die wir da machen auf dem Weg zur immer kräftiger werdenden Achtsamkeit. Der erste Punkt ist immens wichtig, das ist sozusagen die Schwelle, die Eingangstür zur Achtsamkeit, dass wir dass uns der Wert der Achtsamkeit in einem Maße bewusst ist, dass wir es auch wirklich machen wollen und machen. Und das ist nicht selbstverständlich. Ja. Also, obwohl ihr alle jetzt genug Interesse und Begeisterung ersichtlich für das Thema habt, dass ihr da euer Wochenende dafür eingeplant habt, teilweise von weit angereist seid, um was über Achtsamkeit zu lernen, über Meditation zu lernen. Und trotzdem gibt es etwas in unserem Geist, was einen ganz anderen Plan mit uns hat. Das ist unser Alltagsgeist, der seinen althergebrachten Strategien folgt. Und so ein Grundstrickmuster der geistigen Gewohnheitsstrategien ist in dieser Welt Glück zu suchen und Unglück zu vermeiden. Ich habe das ja kurz in der Meditation schon angesprochen. Da können wir uns nochmal genau überlegen, was damit gemeint ist. In einer dieser beiden Lehrreden, auf die ich mich jetzt immer wieder beziehen werde, nennt das der Buddha sogar ganz explizit als eine Voraussetzung für jede Form der Achtsamkeitspraxis, dass wir zu einem gewissen Maß, das ist jetzt mein Zusatz, zu einem gewissen Maß, da geht es noch nicht um Perfektion, aber in einem nötigen Maße Habgier und negative Stimmung, negative Einstellung hinsichtlich der Welt überwunden haben. Und ich verstehe das als eben genau dieses Grundstrickmuster, das unser Geist halt mitbringt. Wir sind alle Menschen, die jetzt aus der Situation, in der wir gerade sind, versuchen, eine neue Gewohnheit, eine neue Sichtweise zu erleben und die auch zu festigen. Ja. Da ist die Arbeitsweise des Geistes, der wir begegnen, leider eine, die uns nicht immer glücklich und zufrieden macht. Und dieses nicht glücklich und zufrieden werden können mit dem alten Denkmuster, das hängt mit der Realitätsferne dieses Denkmusters zusammen, dass wir die Welt und unser Leben da konstant missverstehen und daraus dann den Schluss ziehen, ja, wenn ich mich nur genug anstrenge, nur genug das anstrebe, was mir erstrebenswert erscheint, nur genug das vermeide, was mir vermeidenswert erscheint, dann wird es mir auch gut gehen. Das ist die ganz normale menschliche Herangehensweise an das, was wir immer erleben in diesem Moment. Ne? Und dass wir uns das anschauen, ist das das, was ich will? Ja, gut, dann möglichst stabil machen, festhalten. Und ist es das nicht? Nein, ja, dann möchte ich das aber jetzt nicht langfristig mit mir herumtragen. Dann soll das möglichst schnell anders werden. Und das macht etwas Das macht etwas mit unserem Geist und auch mit unserem Körper. Wir werden da vielleicht auch noch darauf zurückkommen. Weil das natürlich jetzt nicht so, weil es da nicht so einen Knopf in uns gibt, wo wir jetzt uns aussuchen können, welche Einstellung möchte ich heute haben, so wie wir uns irgendwie die Kleidungsstücke aussuchen, die wir am Morgen anziehen. Ja, für einen sehr geübten Meditierenden ist das möglich, zum Beispiel der ehrwürdige Sariputta, einer der doch geschicktesten Meditierenden war zur Zeit des Buddha. Der hat das mal so beschrieben, er kann sich von den verschiedenen heilsamen meditativen Zuständen, er sucht sich da morgens immer raus, was er heute so erleben möchte, wie ein Adeliger so eine schöne Gewandtruhe hat und die dann öffnet und sich dann da eins seiner schönen Seidengewänder raussucht. Aber für uns ist das halt leider manchmal noch nicht so, dass wir uns jederzeit aussuchen können, welchen Geisteszustand wir gerade erleben. Ja, und da ist dann natürlich die Verlockung groß, sich jetzt nicht nur in der Welt der Geisteszustände, da auch, aber auch da draußen in der Welt der äußeren Dinge und uns das zu wünschen, was wir uns halt als erstrebenswert vorstellen und uns das wegzuwünschen, was wir uns als nicht erstrebenswert vorstellen. Und da drin steckt eigentlich schon die ganze Problematik, würde ich mal sagen. Das ist eigentlich genau das, was wir dann auf allen Ebenen unserer Dhamma-Praxis immer wieder hinterfragen und immer wieder neu sehen und neu und anders machen lernen. Ja, das könnte man sagen, das gehört auch so mit zu unserer Grundunwissenheit, dass wir nicht verstehen, was eigentlich unser Problem ist. Ja, unser Problem ist eigentlich nicht, dass die Welt uns nicht ständig nur Angenehmes liefert. Unser Problem ist, dass wir uns vorstellen, dass das möglich sein könnte und uns dann beschweren, wenn es nicht so ist. Ja, und dieses sich wünschen und sich dann beschweren und dann wieder beschweren. Also wenn man sich beschwert, ist man ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon auch so im Alltag so erlebt, wenn man irgendwo als Kunde irgendwo ist und dann ist man unzufrieden und beschwert sich, dann ist man nachher meistens nicht weniger unzufrieden. Ja, dann hat man dieses Beschwerdegefühl, also ist ja ein schönes Wort, das beschwert einen, ne? Dann ist man nachher. Hat man erst entdeckt, wie unzufrieden man eigentlich wirklich ist. Und dann beschwert man sich natürlich noch mehr, weil man ist ja noch unzufriedener. Ne? So ist das eine Spirale, in die man sich schön reinarbeiten kann. Das ein Anspruch, der wird nicht erfüllt, dann bin ich unzufrieden, dann habe ich noch größere Ansprüche. Dann bin ich noch unzufriedener. Und man kann das jetzt nicht mit einem Willensakt auflösen. Ja, das sitzt ganz tief. Das ist einfach das, wie unser Geist das Leben zu meistern versucht. Und trotzdem ist hier ein erster wichtiger Schritt in Richtung Achtsamkeit, dass man sich dessen zumindest ansatzweise mal bewusst wird und dann mal eine bewusste Entscheidung trifft, jetzt in diesem Moment, in dieser halben Stunde, in der ich Achtsamkeit praktizieren möchte. Da möchte ich mich jetzt daran erinnern, in dieser Zeit geht es nicht darum. Ich werde jetzt mal eine andere Strategie werde ich jetzt einmal ausprobieren. Ich werde versuchen, so sagt das der Buddha dann eben, die Habgier und Ablehnung oder in der Sprache des Buddha ist das Wort Domanassa, das heißt eigentlich sowas wie einen unguten Geist haben. Also vielleicht so eine ungute Stimmung zu haben, eben so eine Beschwerdestimmung hinsichtlich der Welt. Ja, damit geben wir der Welt ja auch eine enorm große Rolle in unserem Leben. Ja, das wird sowieso total überschätzt, die Wichtigkeit der Welt da draußen. Also wir sind normalerweise zu 99% in unserem Wohlbefinden fremdbestimmt von dem, was da draußen passiert. Also jeder von uns, ja, wenn es irgendwie, was weiß ich, wenn es hier die Decke runterfällt, würde das unser Wohlbefinden wahrscheinlich in einem gewissen Maße beeinträchtigen, nehme ich mal an. Und selbst wenn nicht so was Dramatisches passiert, aber irgendwas Kleines, also jemand kippt das Wasserglas um oder irgendwas passiert, ja, sofort lässt man sich davon ganz gern immer wieder die Stimmung vermasseln oder auch umgekehrt. Ja, wenn es irgendwie, was weiß ich, was ganz Tolles passiert und dann hurra, endlich geht's mir gut. Und zum einen ist das jetzt nicht die Strategie, die wir üben und lernen wollen in der Dhamma-Praxis. Und zum anderen ist das eine Strategie, die es uns erschwert, die Praxis der Achtsamkeit einzuüben. Ja, das ist so die erste Lektion, die man das erste Mal lernt, wenn man sich zum Meditieren hinsetzt und die man danach noch viele, viele tausend Male lernen darf. Das Meditation heißt nicht Augen zu und dann ist alles still und dann ist man von sich aus ganz auf Knopfdruck ganz woanders. Also wir wollen wir wollen das lernen, da uns etappenweise einen neuen Zugang zu schaffen, der aber auch immer wieder so von Hürden dann blockiert wird. Ne? Eben zum Beispiel immer wieder, ich setze mich hin zum Meditieren, möchte einfach nur den Atem betrachten und mein Geist ist aber noch in dem alten Modus und keut dann irgendetwas wieder und erzählt mir dann eine Geschichte, was da gestern Abend passiert ist und was da hätte besser sein können oder wie schlimm das hätte werden können, auch wenn es was ganz Banales ist, schon sind wir abgelenkt von dem, was wir eigentlich gerade vorhatten, einfach nur den Atem zu betrachten. Da lernen wir auch schon, da lernen wir jetzt schon, was Achtsamkeit in seiner Gesamtheit bedeutet. Das wird oft so ein bisschen einseitig betrachtet, finde ich, dass man sagt, Achtsamkeit heißt jetzt da so Gewahrsein, das, was ich jetzt erlebe. Ja, ganz wichtiger Teil der Achtsamkeit. Aber ein anderer Teilaspekt der Achtsamkeit ist das, was wir Wissensklarheit nennen. Also Achtsamkeit Intelligenz ist kein Hindernis für Achtsamkeit. Ja, im Gegenteil. Wenn man mit Intelligenz meint, dass man irgendwie 100 Lehrreden auswendig rezitieren kann, dann kann das ein Hindernis werden. Ja, wenn ich mich hinsetze und ich möchte den Atem beobachten und dann fängt mein Geist irgendwie zu brabbeln an, das kann natürlich stören. Aber das ist ja nicht Intelligenz. Ne? Für mich wäre Intelligenz diesen Aspekt der Klarheit. Auch nicht nur das zu erleben, was in der Gegenwart stattfindet, sondern es auch verstehen zu können, mit einem klaren, intelligenten, wachen Geist damit sinnvoll umgehen zu können. Und da haben wir schon zwei Stränge, die wir jetzt schon anfangen können, so miteinander zu verflechten. Das eine ist, dass ich mir vom Prinzip her immer wieder bewusst mache, wie wichtig es ist, aus diesem Habgier und schlechte Stimmung hinsichtlich der Weltprogramm rauszukommen. Erstens, tut mir nicht gut. Zweitens, es behindert meine Achtsamkeit. Und schon schaffe ich es ein paar Momente, mir der Gegenwart und dem Atem und des Körpers gewahr zu sein. Ja? Und da nächstes Mal, wenn ich darüber nachdenke, ob das gut ist oder nicht, habe und schlechte Stimmung hinsichtlich der Welt zu praktizieren, habe ich ja schon eine Erfahrung, die mir das schon einmal bestätigt hat, dass es auch was Schönes und was Friedliches ist, wenn ich da mal aussteige. Also es geht im Prinzip, auch in sich immer mehr verfeinernden Schritten, es geht im Prinzip darum, mal zu lernen, zu widerstehen, würde ich jetzt sagen. Diesen geistigen Impulsen, jetzt sitzt ihr da und dann tut das Knie weh. Und dann ist der erste Impuls, so eine geistige Abwehrbewegung. Und das, nach drei geistigen Abwehrbewegungen kommen dann die Gedanken, wieso muss man da so am Boden sitzen und hätte ich mich doch auf den Stuhl gesetzt oder wann gongt er endlich und wann darf ich endlich mein Bein öffnen? Hat er gesagt, man darf es ausstrecken, aber jetzt schon nach 3 Minuten, was werden die anderen denken und bla bla bla. Ja, und also. Das können wir als erstes mal natürlich bemerken, dass das immer wieder losgeht. Und dann auch mal widerstehen und sagen, nein, ich bin jetzt stark genug, es einfach mal mir anzuschauen, einfach mal auszuhalten. Also eine der meist unterschätzten und doch wichtigsten Qualitäten eines Meditierenden ist die Fähigkeit auszuhalten. Ja, nicht so sehr die Fähigkeit, sich irgendwelchen ekstatischen Trancen hinzugeben, die Fähigkeit, die eigene Normalität und Banalität auszuhalten und trotzdem dabei zu bleiben. Ja, also mit dem zufrieden zu sein, was der gegenwärtige Moment bringt, auch wenn es nicht unserer Bilderbuchvorstellung von dem perfekten Meditationsmoment entspricht. Ja, diese Vorstellung ist wahrscheinlich sowieso auch wieder von unserer weltlichen Strategie sehr stark beeinflusst. Ne? Dass wir uns vorstellen, wenn es richtig schön und toll und angenehm ist, dann habe ich es richtig gemacht. Ne? Aber man kann es so richtig machen, wie man will. Auch der schöne Moment, der zerfällt früher oder später. Vielleicht können wir uns das gleich einmal hier ausmachen untereinander, dass es. Jetzt, heute und morgen, ich befreie euch offiziell von dem Anspruch, dass es irgendwie toll sein muss. Ja, also es darf schon toll werden. Ja. Also, ihr müsst das nicht abwürgen, wenn es angenehm wird. Aber ihr müsst es auch nicht hervorwürgen, dass es angenehm ist. Also. Es gibt viel tollere Sachen als angenehm. Viel, viel interessantere Sachen als einfach nur gut drauf Gefühl oder sowas. Wir können ganz fundamentale Dinge über uns und über unser Dasein lernen, wenn wir es mal schaffen. Mit unserer Achtsamkeit den gegenwärtigen Moment zu halten und auszuhalten. Und also das war jetzt alles so ein bisschen philosophisch, ja, kann man sagen, ja, klingt wunderbar, aber wie soll das jetzt tatsächlich auch geschehen? Ja, und da ist eben auch immer wieder bewundernswert, Buddha, der große Philosoph und gleichzeitig auch der große Pragmatiker. Und gibt uns ja ein paar also immens hilfreiche so kleine Wegweiser auf unserem Weg der Achtsamkeit auf den Atem, die wir natürlich in unserer Atemmeditation zur Hilfe nehmen können, die uns aber auch im Alltag, dann in unserer Alltagsachtsamkeitsübung sehr gut zur Seite stehen können. Und vielleicht da noch dazu gesagt, ich werde es mal versuchen, diese ersten, der Buddha hat das in 4 Schritte eingeteilt, eigentlich sind es 3, weil die ersten beiden Schritte, das ist so ein Begriffspaar. Und das heißt jetzt nicht, dass man in der Meditation immer so, okay, jetzt erste Stufe und jetzt dann zweite Stufe. Also es kann man schon auch so machen, aber es muss nicht immer so sein. Ja, das ist eine quasi eher so eine Wegbeschreibung, was kann ich machen, worauf kann ich achten, welche Punkte kann ich im Vorbeigehen bemerken, einfach um uns das Gefühl zu geben, ich bin wirklich auf einem guten und auf einem sicheren Weg. Und das ist das Erste, also wenn wir es geschafft haben, so zumindest einmal provisorisch, weil Endgültig ist das natürlich noch nicht, aber provisorisch uns dazu zu entschließen, zumal diese Tendenz von Habgier und schlechter Einstellung hinsichtlich der Welt abzulegen und uns mit geschlossenen Augen in der Sitzmeditation jetzt so weit innerlich gesammelt haben, dass die auch oder auch körperlich beruhigt und innerlich gesammelt haben, dass die auffälligste, die hauptkörperliche Aktivität unser Atmen ist. Das ist es ja im Normalfall, ne? Also wenn wir still da sitzen, dann tun wir jetzt so im körperlichen Sinne tun wir eigentlich nichts außer atmen. Und Atmen ist eine besondere Körperfunktion, weil es ist sowohl willentlich als auch automatisch ablaufen kann. Was schon ein spannender Punkt ist, weil also oft ist das ein Problem in der Atemmeditation mit der Beeinflussung des Atems, weil dann eben unser gebündelter Taten, der gebündelte Tatendrang unseres Geistes über diesen Atem herfällt. Es hat nichts anderes mehr zu tun, außer den Atem zu beobachten. Und dann denkt sich der Geist, dass ich ja einfach nur beobachten, ich mache da jetzt ein bisschen mit. Und jetzt atme ich mal ganz achtsam. Oder jetzt atme ich besonders entspannt. Und dann, also 2 Minuten bewusst, absichtlich entspannt atmen und ihr könnt davon ausgehen, dass alles verkrampft und unangenehm sich anfühlt. Also. Der Körper kann besser atmen als der Geist, das könnte man ihm getrost überlassen. Und gleichzeitig ist der Geist aber halt so ein, irgendwie so wie so ein Firmenboss. Selbst wenn er dann zu Hause ist, dann kommandiert er immer noch seine Kinder herum, weil er es halt nicht lassen kann. So ähnlich ist das dann, der Sitzmeditation ist. Das könnte man endlich mal sich nicht mehr irgendwie so wichtig nehmen und alles so managen, dass es einem passt und dann ist die Versuchung doch wieder da, es zu machen. Und da ist eine interessante Aufgabe schon einmal vom Buddha, einfach nur sich klar bewusst zu sein darüber, wie der Atem ist, ohne Bewertung. Zu lang oder kurz. Oder was für mich persönlich fast dann auch alltagskompatibler sich als alltagskompatibler herausgestellt hat, war, ist er schnell oder langsam. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie lang oder kurz, nur im Alltag, wo wir diese Praxis ja dann auch weitermachen wollen, ist es viel einfacher darauf zu achten, sind meine körperlichen Bewegungen, meine körperliche Aktivität, ist er schnell oder langsam, als ist es lang oder kurz. Ja, das ist irgendwie dann lang und kurz ist immer so Anfang, Ende geprägt. Schnell und langsam ist mehr dynamisch, da kann ich jederzeit einsteigen. Na, und dann haben wir da schon so eine kleine Subübung sozusagen, den Atem einfach so zu erleben, wie er ist. Wenn er lang ist, wenn er schnell ist, wenn er kurz ist, wenn er flach ist. Nicht wichtig, wie er ist. Wichtig ist, dass ich weiß, wie er ist, weil damit gebe ich dem Geist was zu tun. Ja, so wie wenn man dann den Boss, der dann nach Hause kommt und schon die Kinder herumkommandieren will, wenn man dem dann halt irgendwie ein Kreuzworträtsel hinlegt, dann lässt er schon mal die Kinder in Ruhe. Also zumindest solange das seine Aufmerksamkeit fesselt. Ja, das ist natürlich eine spannende Aufgabe, weil jetzt also gerade in der Welt, in der wir heute leben, gibt es doch einiges, was auf den ersten Blick faszinierender oder aufregender ist als die Tatsache, dass wir ein- und ausatmen. Ja, das ist jetzt so von der Intensität des Sinnesstimuluswertes nicht sehr hoch angesiedelt. Aber auf der anderen Seite ist es eben deswegen etwas Besonderes, weil das ist von selber da, das ist immer da, das ist in uns. Es ist sozusagen unsere Chance, den Geist nicht draußen herumirren zu lassen, sondern ihn einmal drinnen so nach Hause zu holen, sage ich jetzt mal, so metaphorisch gesprochen. Also nicht einfach nur darauf zu schauen, atme ich jetzt lang oder kurz, schnell oder langsam, sondern das gleich als Übung zu sehen. Es ist nicht wichtig, ob es lang oder kurz, schnell oder langsam ist. Ja, es ist wichtig, dass ich mich jetzt mit, dass ich schaffe, mich mit dem Atem zu beschäftigen. Weil der Atem ist mein Verbindungsstück zwischen Geist und Körper. Der Körper ist unser Anker, oder unser, ich denke da auch manchmal so, der Körper ist so, der ist so real sozusagen, ne? Der ist so stabil, der ist wirklich da. Also mit meinem Geist kann ich schwuppdiwupp jetzt nach Wien, ich komme aus Wien, wisst ihr schon, kann ich schwuppdiwupp in einem Sekundenbruchteil kann ich mit meinem Geist schon an Wien denken. Oder ihr an irgendeinen anderen entfernten Ort. Mit meinem Körper braucht das jetzt, ich weiß nicht, 8 Stunden, wenn ich mit der Bahn fahre. Also der ist wesentlich, der hat so einen gewissen Trägheitsmoment. Und das können wir uns zunutze machen. Ja, das ist sozusagen der, ist nicht der Fels, auf dem wir unsere Kirche bauen, wenn ich das mal so parallelisieren darf, sondern der Fels, mit dem wir unseren Geist stabilisieren. Ja, der Geist ist irgendwie so ein windiger Luftballon und jetzt nehmen wir einen Faden, unseren Atem, mit dem wir den Geist an den Körper binden und damit in die Gegenwart hineinholen. Ja, wenn wir das kontinuierlich machen, beginnen wir unseren Körper auch mehr und mehr zu empfinden. Davon spricht der Buddha auch. Also direkt in der Anweisung, wo es um die Atemachtsamkeit geht, wo er dann sagt, dass man so ein- und ausatmen kann, dass man dabei den ganzen Körper empfindet. Und man kann das in diesem Satz den ganzen Körper empfinden, man kann das unterschiedlich betonen. Man könnte sagen, den ganzen Körper empfinden und dann kriegt man vielleicht irgendwie einen Erfolgsdruck, wenn man die kleine Zehe doch nicht gespürt hat. Ja, das wäre, glaube ich, eher kontraproduktiv, da so einen perfektionistischen Anspruch zu stellen. Man könnte aber auch das Wort Empfinden betonen, sagen, den ganzen Körper empfinden beim Ein- und Ausatmen. Also der Atem ist ja ist uns eigentlich in der Sitzmeditation, würde ich sagen, zu 90% als Empfindung zugänglich. Vielleicht hört man noch ein bisschen was, so ein Atemgeräusch, aber doch zum Großteil eine Empfindung. Und darum kann uns der Atem eben dabei helfen, mit unserem Geist zu einem empfundenen Körperleben hinzuführen. Ja, klingt auf den ersten Blick vielleicht selbstverständlich, ist aber nicht selbstverständlich, dass wir von unserem Körper eine empfundene Wahrnehmung haben. Wenn ich euch frage, was ist eine Hand? Ich würde als erstes an so etwas denken, ne? So einen Handteller mit 5 so Auswüchsen dran. Aber das ist eine visuell geprägte Wahrnehmung einer Hand. Ja, wenn ihr mal die Augen schließt oder könnt sie auch offen lassen und versucht zu spüren, was eine Hand ist, das ist genauso eine Wahrnehmung der Hand, aber eben eine gefühlte. Eine den Körperkanal empfunden. Und das versuchen wir mit Hilfe der Atemempfindung, den ganzen Körper zu empfinden. Also Hauptbetonung auf Empfinden. Natürlich ist es schön, wenn das immer mehr zu einem Gesamtpaket wird, weil wir dann auch im Alltag immer mehr das erleben, was unser Körper so macht den ganzen Tag, ne? Beim Reden, gestikulieren, irgendwer hat sich vorher, wie gesagt, so kräftig seinen Tee umgerührt, vielleicht weil er noch so heiß war, dass man nicht schnell trinken konnte. Ne? Und also wir machen die ganze Zeit, also unser Körper ist ja von früh bis spät auf Achse. Und wenn wir den Körper, wenn wir es lernen, den Körper in seinen sanften Achtsamkeitsrahmen einzubetten, dann erleben wir alles viel bewusster, was passiert. Beziehungsweise das, was wir mit dem Körper machen, kann uns sozusagen als so stellvertretend für den Atem, den wir in der Sitzmeditation erleben, auch im Alltag jede Tätigkeit uns auf gleiche Weise dabei helfen, unseren Geist wieder in den Körper zu holen. Also den Luftballon wieder an den Felsen festzumachen, damit er nicht ganz davon fliegt. Und wenn wir das immer wieder machen, wenn wir es ausdauernd machen, dann fangen diese Momente, die Momente, die wir erleben, wo Geist und Körper beisammen bleiben. Diese Momente fangen an, sich zu sammeln und anzuhäufen. Und je mehr diese Momente wir erleben und ansammeln, desto eher merken wir auch, dass sich da so leicht etwas zu verschieben beginnt. Also die Tatsache, dass unser Geist in der Gegenwart verweilen kann, das macht etwas mit unserem gesamten Geist-Körper-System. Und zwar entsteht da so eine generelle Beruhigung oder eine Grundentspannung. Ja, das nennt der Buddha dann die Körper-Sankharas, die Körper, ja, die Körperaktivität, jetzt nochmal so im normalen Sprachgebrauch, aber auch vielleicht noch auf eine subtilere Art. Das, wie sich das anfühlt, das, wie sich das körperlich anfühlt, wenn wir schon was vorhaben. Kennt ihr das? Ja, wenn ihr jetzt für sich heute Morgen, vielleicht wart ihr schon spät dran, wir waren auch schon ein bisschen spät dran, ne, und dann noch Kaffee kochen und Dings und eigentlich sitzt man da noch beim Frühstück und eigentlich hat man aber schon was vor. Man hat schon den nächsten Schritt vor Augen. Und das macht etwas mit dem gesamten Erleben. Es ist so eine zappelige, so ein Anspannungsgefühl, so ein unentspanntes Grundeingestelltsein. Und das kann sich aber beruhigen und legen. Ja, und je mehr dieser Gegenwartsmomente wir sammeln, desto eher lernen wir auch den Zustand kennen, in dem das Körper-Sankhara, dieser Körperaktivitätsmodus, ja, oder ich denke da immer automatisch an die Busse in Sri Lanka. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand irgendwo in Asien mit so einem öffentlichen Bus unterwegs war. Das sind halt so, ich weiß nicht, noch 50 Jahre alte, so Diesel. Monster. Und wenn man da drin sitzt und der ist noch gar nicht losgefahren, ja, der steht noch irgendwo in der Bushaltestelle und der Fahrer hat den Motor schon mal angeschaltet und jetzt ist aber noch einen Tee trinken gegangen. Ja. Und das ganze Ding scheppert aber schon und wackelt wie verrückt, weil dieser Motor da drin halt so eine unglaubliche Kraft hat. Ne. Und so ähnlich fühlt sich das irgendwie an, finde ich. Also selbst wenn ich jetzt da sitze und ruhig bin und eigentlich ich muss ja tatsächlich nirgends hin. Ja? Also ich stehe ja in der Bushaltestelle. Und trotzdem bin ich ständig abfahrbereit. Ja? Also es müsste quasi, wenn ich will, springe ich auf und renne heraus. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Das gehört zu meiner persönlichen Freiheit, dass ich jederzeit aufspringen und machen und tun. Also wir glauben, dass wir ohne dem überhaupt nichts tun und machen könnten. Das stimmt interessanterweise gar nicht. Also man kann auch völlig ohne körperliches Getriebenheitsgefühl sehr effizient körperlich tätig sein. Das ist mir mal aufgefallen. Da war ich in Kiel bei einem Meditationswochenende und dann so, heute habe ich es nicht gemacht, weil es in der Früh geregnet hat, aber sonst mache ich dann gerne noch so einen Spaziergang, damit ich so ein bisschen alleine und nicht, obwohl ich mich über jeden freue, der kommt und natürlich besonders die, die ich schon kenne, aber dann so begrüßen und Smalltalk und dann habe das eigentlich lieber so in einer anderen Stimmung so einen Tag anzufangen, ne, wo ich bei mir war und mich nochmal ganz auf das Thema konzentrieren konnte. Habe ich dann in Kiel, war so meine Angewohnheit, immer einmal um den Block. Mal, wenn man immer rechts rumgeht, dann kommt man irgendwann wieder da an, wo man losgegangen ist. Und, aber in Kiel ist das nicht so, aus irgendeinem Grund. Die andere Städteplanung. Und da bin ich halt losgegangen und mit meinem immer rechts rum Methode und bin da schon zigmal rechts gegangen und aber irgendwie immer gefühlt immer weiter weg von diesem Seminarraum. Und dann war schon langsam die Zeit knapp. Ich wusste nicht, drehe ich jetzt um oder riskiere ich es und vielleicht nach jeder Ecke kann es ja dann doch geklappt haben. Ich habe schon gemerkt, es braucht man da langsam eine Lösung. Und das Schöne war dann aber, also da habe ich dann mich auch gerade auf dieses Thema vorbereitet. Und das Schöne war dann, also ich habe mich dann auch wirklich beeilen müssen und bin schnell gegangen. Und mir ist aber aufgefallen, dass dieses körperliche Getriebenheitsgefühl deswegen, das ist nicht notwendig, um sich zu beeilen. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Also jetzt nicht, weil ich immer so total super entspannt bin, sondern ich hatte halt das Glück, dass gerade das dann das Thema war, über das ich reden wollte. Und dann habe ich halt doppelt genau darauf geachtet. Und also die ersten paar Ecken, wo ich halt noch gehofft habe, dass sich alles schön ergeben wird, das schön brav praktiziert und ja, wo ganz gut da im gegenwärtigen Moment und die Körperspannung losgelassen. Und das hat dann aber, das hat mich dann gefreut, dass das hält, auch wenn man es eilig hat. Ja, wenn man diesen Zustand aber auch eben erkennt und schätzt und fördert. Ja, das wäre so meine Empfehlung da. Weil natürlich dem Atem, dem Geist kann das irgendwann zu viel, zu langweilig, zu uninteressant werden. Da ist ein aus, ja, was soll das eigentlich? Was soll mir das bringen? Das ist meiner Meinung nach eine total berechtigte Frage. Ich würde das nicht wollen, dass jemand einfach nur ein und aus, ja, der Buddha hat es gesagt, wird schon stimmen. Das ist irgendwie so eine Art Kadavergehorsam, das wäre jetzt meiner Meinung nach nicht die perfekte Einstellung. Man darf schon fragen, ja, wieso, wozu jetzt da den Atem betrachten? Ich könnte doch genauso gut jetzt atmen durch sowieso. Ich betrachte da nicht. Ja? Oder zu verstehen, warum machen wir das eigentlich? Wozu soll das gut sein? Quasi die Mechanik dahinter verstehen. Klar, man muss das nicht bis ins allerletzte Detail alles ganz genau wissen, damit es funktioniert. Aber es ist hilfreich, ein grundlegendes Verständnis zu haben. So wie man kann ein guter Autofahrer sein und von Motorentechnik überhaupt keine Ahnung haben. Hat man normalerweise kein Problem, aber wenn man auch ein bisschen eine Ahnung von dem hat, was da unter der Motorhaube passiert, erstens beeinflusst das vielleicht doch auch nochmal die Art, wie man Auto fährt. Vielleicht, also stelle ich mir es so vor, ich selber bin kein Autofahrer, aber dass man dann vielleicht auch mit dem Auto, mit dem Motor anders umgehen kann, wenn man weiß, wie der arbeitet. Und auf der anderen Seite kann man natürlich jederzeit eine Panne haben. Und dann kann man dann nicht immer zu einem Mechaniker laufen oder zu einem Guru. Jetzt im Übertragen, wenn wir das Beispiel weiter spinnen, dann zum Guru laufen und sagen, oh, Meditation funktioniert nicht, alles verkehrt, hilf mir, erleuchte mich. Ne? Also das braucht man eigentlich nicht. Das ist ja unser Thema auch jetzt gerade, dass man sich selbst eine Insel sein möchte. Und wenn wir da ein bisschen eben das Gefühl haben, die Richtung passt, dann macht die Praxis einfach auch mehr Spaß. Ja, drum nochmal kurz zur Zusammenfassung. Wir verwenden wir verwenden die körperliche Tätigkeit, die am auffälligsten ist, dazu, um Geist und Körper zusammenzubringen, um den Geist in der Gegenwart halten zu können. Dann passiert es automatisch, dass wir den Körper dadurch mehr empfinden. Dadurch erleben wir vielleicht zuerst einmal noch, bemerken erst einmal einfach nur, ob wir getrieben sind oder nicht, wie stark wir getrieben sind. Auch erleben vielleicht, dass das eigentlich überhaupt nicht angenehm ist, getrieben zu sein. Und widerstehen dann trotzdem der Versuchung, von diesem Getriebensein dann wieder wegzulaufen. Ja, weil das ist halt, wenn ich den Körper empfinde, dann ist das da. Und das, was da ist, ist da fertig. Ja, und das ist dann der Punkt, wo der Geist, wo der Geist anfängt, im gegenwärtigen Moment anzuwachsen. So der erste ganz kleine Wurzeln da hineinsenkt in den Körper, in die Gegenwart. Ja, und diese Wurzeln fangen an, da eben einen Halt zu finden. Und dann, wenn der Geist merkt, aha, ich habe ja hier schon ein bisschen Halt gefunden, dann merkt er auch, ich brauche das gar nicht mehr, dieses gehetzte Gefühl. Das bringt mir eigentlich gar nichts. Oder man lernt einfach den Zustand kennen, wo es nicht gehetzt ist, und dann entscheidet sich der Geist sowieso automatisch für den angenehmeren der beiden Zustände. Und dass eben dieses Nicht-Gehetzt-Sein, das darf ruhig angenehm sein. Ja? Es kann aber auch einfach nur ruhig sein. Darüber wird es auch noch einiges zu sagen geben, wie das dann weitergeht. Das ist dann sozusagen unsere Grundlage für weitere Achtsamkeits- Aspekte. Aber nach meinem Verständnis ist tatsächlich, gerade wenn man die vier Grundlagen der Achtsamkeit in Sukzession praktizieren möchte, das A und O ist dieses Fundament der Körperachtsamkeit. Das ist sozusagen das tägliche Brot, an dem ich mich einmal einigermaßen stärken kann, indem ich der Achtsamkeit einen Rahmen gebe, beziehungsweise die Achtsamkeit kontinuierlich zu wachsen beginnt, bis die Achtsamkeit uns diesen Rahmen Körper zur Verfügung stellen kann. Ich würde das jetzt gerne mal dabei belassen und den Rest des Vormittags praktizieren. Wir haben jetzt noch 1,5 Stunden, wenn wir, ja, es ist 11, wir haben noch 1,5 Stunden. Um 12:30 Uhr könnt ihr dann Mittagspause machen. Bis 2 Uhr haben wir uns vorgestellt. Kann jemand aus dem Fenster raussehen? Regnet es gerade?
Ganz leicht.
Ganz leicht. Okay, also wenn ein leichter Regen nicht abschreckt, der kann natürlich auch gerne draußen Gehmeditation machen. Hier funktioniert es, zur Info, mit dem immer rechts rum. Aber glaube ich auch, naja, es ist glaube ich auch kein reines Rechteck hier, der Häuserblock. Doch.
Nicht ganz genau.
Unten ist es so einmal ja, so ein bisschen. Bisschen so, ja, ja. Ein kleines Eck kommt raus. Also es ist nicht viermal nur rechts rum. Ne? Also, aber
fünfmal rechts rum.
Fünfmal, ja. Und nicht immer rechtwinkelig rechts rum. Ne? Aber man kommt schon wieder hierher. Und das finde ich fast sinnvoller, als jetzt loszuspazieren und dann muss man ständig irgendwie schauen, wo gehe ich jetzt als nächstes hin. Ja, hier einen Parcours zu haben, den man einfach nutzt. Und würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht so jetzt immer auf die ganze und halbe Stunde takten. Dass wir sagen, zur vollen und halben Stunde kann man jeweils entweder aufstehen und rausgehen, Gehmeditation machen oder wieder zurückkommen und sich reinsetzen. Dann haben wir jetzt noch drei halbstündige Meditationseinheiten, die ihr nach eurer Vorliebe selber nutzen könnt. Sitzmeditation haben wir vorher schon gemacht und kam jetzt noch ein paar extra Punkte dazu. Im Prinzip ist es aber gleich geblieben. Die Punkte waren jetzt eigentlich so zur Orientierungshilfe. Praktisch ändert sich da nicht viel. Auf die Einstellung achten und dann mit Hilfe der Atemempfindung zu versuchen, den Geist mit dem Körper und mit der Gegenwart zu beschäftigen. In der Gehmeditation machen wir das Gleiche, nur nicht mit dem Atem, sondern vordergründig mit der Gehbewegung. Und es kann aber gerade in der Gehmeditation, wo die Sinne ja auch mehr geöffnet sind, dann vielleicht ein bisschen allgemeiner, so ein schon körperbasiertes, aber nicht intensiv Körper fokussiertes Achtsamkeitsfeld entstehen, wo dann auch die Geräusche und andere Sinneseindrücke eben auch das sind, was den gegenwärtigen Moment ausmacht. Ja, und um das Ganze noch so sozusagen, wenn das alles jetzt dann man doch irgendwie dann, gibt es ja auch dann so Momente, also was hat der jetzt alles erzählt und was soll ich jetzt wirklich machen, ja, wenn so ein Moment kommt oder ist irgendwie, ich bin da wieder ganz rausgerutscht. Wie kann ich jetzt wieder anfangen? Da habe ich so ein kleines Meditationsmotto mir ausgedacht, das ich selber gern verwende. Das im Englischen nennt man sowas eine Catching Phrase. Gibt es da ein deutsches Wort dafür? Ist das in der Psychologie auch? Wird das auch verwendet? Catching Phrase, ein Einfangsatz für den Geist. Ja? Wenn der schon, weiß Gott, wohin geschwebt ist, um ihn wieder einzufangen. Meine Lieblings-Catching-Phrase wäre jetzt zufrieden mit jetzt. Ja, also das bringt für mich so ein bisschen auf den Punkt. Und wenn man in diesem zufrieden mit jetzt vielleicht noch der Hintergedanke drinsteckt, ach ja, das heißt doch, ich kann doch jederzeit wieder zum Körper zurück mit meinem Geist, dann wäre da eigentlich schon alles drin.